Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Die Europäische Union ist die größte zivilisatorische Errungenschaft unserer Geschichte. Das Beste, was wir als Menschheit je geschafft haben. Das sag nicht ich, sondern das schreibt Nini Ciclauri in ihrem Buch über Europa. Sie ist Autorin, sie ist Politikwissenschaftlerin, Sängerin, Schauspielerin und hat 2019 bei den Europawahlen in Österreich kandidiert. Und ja, sie weiß tatsächlich, was es bedeutet, in Ländern unterwegs zu sein, wo ein anderer Wind weht, denn sie musste tatsächlich zweimal in ihrem Leben fliehen. In ihrem Buch erzählt sie, was Europa für sie bedeutet und warum es wichtig ist, für die europäische Idee zu kämpfen. Ich wollte von ihr wissen, woher kommt das, so diese Begeisterung und das alles? Was ist deine persönliche Geschichte dahinter? Warum brennst du für Europa so?
Ich bin 92 in Georgien, in Tiflis, auf die Welt gekommen. Da hat sich mein Heimatland in einem Bürgerkrieg befunden und es war eine sehr schwierige Situation. Das heißt, also meine Eltern hatten eigentlich gar keine andere Wahl, als sich irgendwo anders eine neue Zukunft aufzubauen, weil es dort einfach keine Perspektiven gab. Wir sind dann nach Ungarn gegangen für 7 Jahre. Das war auch meine erste Muttersprache. Dort ist mein kleiner Bruder geboren. Wir sind dann Ende der 90er Jahre wieder zurück nach Georgien gegangen und haben dort dieses postsowjetische, korrupte Land quasi im schlimmsten Moment erlebt. Das war dann auch quasi ein Weltenwechsel für mich und meinen Bruder, was Infrastruktur angeht, was die Perspektiven angeht, ja auch Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte angeht. Also wenn man sieht, wie es ist, in einem Land zu leben, wo diese europäischen Werte gar nicht so richtig existieren. Dann kam es eben dazu, dass meine Eltern dadurch, dass sie in der Hauptstadt studiert haben und dann die Möglichkeit bekommen haben, in Osnabrück weiter zu studieren, uns Kinder quasi nach Deutschland mitgenommen haben und sich dadurch für mich eine neue Welt eröffnet hat innerhalb der EU und hatte die Möglichkeit 2008 eben die Bundeskanzlerin zu treffen bei der Thüringer Zukunftskonferenz und habe sie damals gebeten, quasi auch für Georgien ein gutes Wort beim NATO-Gipfel einzulegen, damals in Bukarest. Das war für das Land sehr wichtig damals, weil es die einzige Perspektive bedeutet, eines Tages in Freiheit und Sicherheit und Frieden leben zu können. Bin im selben Jahr, also nach dem Gespräch quasi dann im Georgien-Russland-Krieg auch gewesen. Das war wirklich ein Zufall. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt, weil wir kamen an, es sollte ein Urlaub werden. Nach 7 Jahren haben wir endlich mal unsere Familie wieder gesehen und dann ist der Krieg ausgebrochen. Die Grenzen waren zu, die Flughäfen waren gesperrt und wir hatten keine andere Wahl, als wieder zu flüchten. Wie sich das vor allem anfühlt, wenn man wieder zurückkommt und dann eine Woche später irgendwie ganz normal wieder im Schulunterricht sitzt und die Lehrerin fragt, und wie war euer Urlaub so?
Wow.
Also es war schon Wahnsinn, ja.
Das klingt wirklich sehr, sehr krass und nach einer mega kontrastreichen Zeit. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Europa, die Europäische Union, die europäische Idee, du bist Fan, deswegen hast du dieses Buch geschrieben. Was würdest du denn sagen, was ist denn die europäische Idee eigentlich? Was macht die für dich aus?
Ich sage immer, Europa bzw. die Europäische Union, das ist ein Leuchtturm weltweit für die liberale Demokratie. Ich glaube tatsächlich, dass nirgendwo anders auf der Welt so sehr sich um den Schutz des Menschen und der Menschenrechte gekümmert wird. Und ich glaube, dass wenn dieses Licht zu flackern anfängt und es ausgeht, dass es ganz dunkel auf der Welt ausschaut und ziemlich hart erkämpft worden ist und wir das nicht als Normalität ansehen dürfen, niemals.
Gibt es denn eigentlich auch Grenzen für dich? Also wie weit geht die europäische Idee? Also wo ist aus deiner Perspektive sozusagen Schluss?
Wenn es an einem Ort Mut, Zukunftsliebe, Zusammenhalt, Vielfalt und Respekt gibt und sie zusammentreffen, dann entsteht automatisch dieses elektrisierende Europa-Gefühl. Und das Gegenteil davon ist die Grenze, denke ich. Der Krieg ist die Grenze, die Unfreiheit, die ich da in 2008 erlebt habe, ist die Grenze. Und also wenn es in den verschiedenen Mitgliedsländern in Europa auch plötzlich anfängt, auch zu bröckeln an diesem europäischen Fundament, das sind auch Grenzen und das macht mir wirklich große Sorgen, dass wir nicht in der Lage sind, als EU, also dagegen vorzugehen und dann auch wirklich das zu sanktionieren, beziehungsweise dagegen vorzugehen, wenn gegen dieses Fundament, gegen diese europäischen Werte verstoßen wird und dann einfach man da machtlos da steht.
Warum willst du, dass wir für Europa kämpfen? Warum ist das genau jetzt deiner Meinung nach nötig?
Ich glaube, dass viele Menschen vor allem so im ländlichen Gebiet, das, was ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, durch Bürgergespräche auch auf der Straße, nicht so gerne über den Tellerrand schauen. Also dann ist man irgendwie so fokussiert auf die eigene Region, auf die eigene Ortschaft. Derzeit wird die EU gar nicht seriös wahrgenommen von anderen großen Weltmächten, weil wir uns immer zerstreiten und immer im Klein-Klein bleiben, damit sich das ändert und damit wir tatsächlich in der Zukunft lösungsorientiert handeln können, müssen wir uns einfach zusammen raufen und eine Gemeinschaft werden und lernen, gemeinschaftlich zu denken und an einem Strang zu ziehen. Also momentan sind wir unfähig dazu, weil ich denke, dass es tatsächlich an den Europäerinnen und Europäern liegt, die Menschen wählen, die quasi dann die Entscheidung treffen im Europäischen Rat, wie die Europäische Union der Zukunft aussieht. Moria zum Beispiel, also die Kinder, denen es super schlecht geht, und dann geht es darum, die in den europäischen Mitgliedstaaten aufzunehmen. Und dann merke ich in den letzten Wochen Menschen, die sich wahnsinnig über die EU aufregen und über die europäische Idee aufregen und sagen, es hat doch den Friedensnobelpreis gar nicht verdient, diese böse EU, dann wird alles so ein bisschen auf die Institutionen geschoben, die eigentlich gar nichts dafür können, weil sie gar nicht so weit sind, dass sie da wirklich handeln können. Diejenigen, die handeln, die Entscheidungsträgerinnen, das sind die nationalen Politikerinnen und Politiker, unsere Staats- und Regierungschefs, die diese Entscheidung treffen, wie zum Beispiel in Österreich vor ein paar Wochen im Nationalrat beschlossen worden ist, tatsächlich, nein, wir nehmen diese 100 Kinder nicht auf. Das muss einfach auch Menschen bewusst werden, dass die meisten Sachen, die uns betreffen, die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden niemals über unsere Köpfe hinweg irgendwo in Brüssel bestimmt, sondern da sind wir dafür verantwortlich. Diese Aufklärung muss, denke ich, noch wirklich mehr in die Breite getragen werden in den verschiedenen Ländern.
Wie könnte das denn besser laufen? Also die Kommunikation und ganz generell, was würdest du dir wünschen?
Ich wünschte mir vielmehr, dass genau das sachlich diskutiert wird, lösungsorientiert diskutiert wird, ohne Ängste zu schüren in der Bevölkerung und politische Eigeninteressen als Parteien irgendwie zu verfolgen. Das ist überhaupt nicht europäisch. Und ich wünschte mir da wirklich eine Zivilgesellschaft, die wirklich auf die Finger schaut von den Politikerinnen und Politikern, ob sie wirklich im Sinne der europäischen Werte handeln. Das ist einfach ungerecht, auch gegenüber den Menschen, die da leiden. Ich denke, man könnte das alles ganz einfach lösen, indem man sich zusammensetzt und sich einfach mit Hirnschmalz an die Sache rangeht und ausdiskutiert, was könnten wir jetzt tun, welche Schritte können wir jetzt unternehmen, um so ein Leid zu verhindern, weil ich glaube, die Kraft der Zivilgesellschaft darf niemals unterschätzt werden. Und man sieht es auch bei Fridays for Future, also wenn man dann diesen Druck erzeugt, auch von unten, ich glaube, das kann dann wirklich funktionieren und in die richtige Richtung gehen in der Zukunft.
Schauen wir uns noch ein anderes Thema an, das kommt nicht so von unten, sondern das kommt mehr so von außen, und zwar ist das die Corona-Pandemie. Es ist ja auch eine Herausforderung für Europa, natürlich für die ganze Welt, aber auch für Europa. Da hat sich auch viel Frust bei vielen Menschen irgendwie aufgestaut. Aber gibt es vielleicht auch irgendwas, was wir daraus lernen können, was Positives, wie sich die EU da entwickelt hat? Was ist da so deine Perspektive drauf?
Auf jeden Fall. Also bei meinen Kolleginnen ist es auch so, wir haben noch nie zuvor das Gefühl gehabt, dass es so leicht war, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Mitgliedsländern zum Beispiel uns viel regelmäßiger zu treffen online und einfach Zeit zu investieren in europäischere Projekte, also Initiativen zu besprechen oder zu verarbeiten, sich zu vernetzen, was man in dieser Zeit tun kann, um diesen Zusammenhalt zu stärken, um diesen Gemeinschaftssinn irgendwie zu stärken europaweit. Und das ist eine einzigartige Möglichkeit, um sich da aktuell auch sich mit diesem Thema Europa zu befassen und sich da zurückzubesinnen auf die europäischen Werte.
Du hast ja in deinem Buch auch noch einen eigenen Rettungsplan quasi entworfen für die europäische Idee. Jetzt als normalo EU-Bürger, Bürgerin, worauf sollte ich achten? Was kann ich am besten tun? Wo sind so praktische Tipps?
Ja, wir haben zwei Konzepte ausgearbeitet. Das eine nennt sich quasi europäische Hausparlamente. Homeparlaments.eu ist die Website, wo man sich einklinken kann. Es geht darum, in kleinen Kreis mit maximal 8 Leuten am Küchentisch, am Wohnzimmertisch in ein Gespräch zu kommen über spezifische europapolitische Themen. Man arbeitet quasi so eine Art Fragebogen aus und sendet sie dann ein auf diese Website mit Open Petition. Das kommt dann direkt bei der Entscheidungsträgerin an in Brüssel. Brüssel. Also dass man steht im direkten Kontakt mit den politischen Entscheidungsträgerinnen. Ich habe auch erlebt, dass es vielleicht einigen nicht so leicht fällt am Anfang, weil man sich denkt, ich bin da nicht so belesen und man ist nicht so selbstbewusst, aber man kriegt dann auch eine Art Anleitung dafür. Also man braucht gar keine Scheu dafür zu haben. Es kann jeder machen und es ist wirklich sehr zu empfehlen für die Menschen, die wirklich sagen, ich möchte da ein Teil davon sein, ich möchte mitreden, ich möchte mitgestalten. Die Home Parliaments sind ein super Tool dafür, um dort auch mit ein Teil davon zu sein. Wir versuchen das möglichst in die Breite zu tragen in den europäischen Ländern.
Nini Tsiklauri, Autorin, Politikwissenschaftlerin, Sängerin, Schauspielerin und hat eben das Buch geschrieben, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Lasst uns um Europa kämpfen mit Mut und Liebe für eine starke EU. Wenn ihr das Buch lesen wollt, könnt ihr das.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.